willkommen zu einer neuen TagView Podcast Folge. Der Technik und den Trends immer auf der Spur. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge jede Menge hochspannender Themen für euch vorbereitet. Und zwar geht es diesmal wieder einmal um die IFA 2011 und ich werde euch meine persönlichen Highlights mal so ein bisschen vorstellen. Ein paar Tech-Gadgets, die vielleicht so ein bisschen was ungewöhnlicher sind und die man so in den Mainstream-Medien nicht so oft gehört hat. Außerdem wollen wir uns dann mit ein wenig auch irgendwie Netzpolitik befassen, nämlich den Leistungsschutzrechten von Musikdatenträgern im Grunde genommen, die jetzt von 50 auf 70 Jahre verlängert werden sollen. Und wir werden uns da ein bisschen mal diskutieren darüber, was das überhaupt ist und was das denn überhaupt bedeutet und warum wir eigentlich alle dagegen sein sollten. Und ja, bleibt also dran und wir fangen auch direkt an mit den Highlights der IFA 2011. Ihr habt es ja gehört schon letztes Mal, da habe ich ja einige der verschiedenen Trends der IFA 2011 aufgezeigt und diesmal geht es um die Highlights der IFA 2011 und da habe ich einige interessante Sachen rausgefunden oder mir herausgepickt, die ich für besonders interessant finde, wie zum Beispiel eine Dual-Screen-Brille, also eine Brille mit kleinen Monitoren eingebaut, die sich jetzt Wrap 1200 nennt. Das ist im Grunde genommen ein kleines Kino, was man mitnehmen kann, in einer Sonnenbrille quasi eingebaut. Und anders als man es vielleicht kennt von relativ teuren Brillen, erlaubt diese Brille im Grunde genommen, dass man einen ganz normalen Kinofilm in 16:9 im üblichen Kinoformat im Grunde genommen auch in Full HD Auflösung schauen kann und das ganze Gerät selbst soll gar nicht mal so teuer sein, sondern soll nur wenige Euro kosten. Es soll einem dann auch ermöglichen, neben Videofilm natürlich auch Musikclips oder sowas sich anzuschauen. Dazu werden auch direkt Ohrstöpsel mitgeliefert, die quasi in das Gerät mit eingebaut sind. Und das Ganze kommt von der Firma Vuzix oder Vuzix, je nachdem wie man es aussprechen möchte. Und die haben halt eben dieses Gerät vorgestellt und anders als andere Geräte, wie gesagt, soll das halt viel, viel billiger sein und es soll auch eine recht stylische Sonnenbrille sein und man soll dann auch die Möglichkeit haben, selbst für Brillenträger ganz einfach mit einem kleinen Zoom dann zu ermöglichen, ich glaube es ist bis 2,5 Dioptrien sollte man das Ganze dann einstellen können, sodass dann auch Brillenträger sich die Brille anziehen können und dann Kino-Feeling dann genießen können, ohne dass man es wirklich merkt. Das ist natürlich eine wunderbare Sache, so eine Brille, wenn man gerade fürs Autofahren würde ich sagen, nicht so sehr geeignet, aber wenn man gerade Bahn fährt, in der Bahn sitzt, im Bus sitzt längere Zeit und sich dann mal vielleicht eine kurze Serie anschauen möchte oder einen Podcast anschauen möchte, dann macht das durchaus schon Sinn. Allerdings auch, wenn es mal wieder Streit gibt vorm Fernseher mit der Familie oder sowas und die Kinder was anders sehen wollen, dann zieht man sich einfach die Brille auf, tut die Stöpsel in die Ohren rein und kann sich dann seinen Lieblingskinofilm dann doch nochmal anschauen, ohne dass man den anderen irgendwie stört dabei und erlebt dann ein richtiges Kino-Feeling und das soll dann auch relativ gut klappen und soll dann nur 42 Euro kosten, 42 Euro. Und das ist dann doch schon der Preis für so eine Brille. Ebenfalls auf der IFA vorgestellt, auch von der Firma Vuzix, ist eine Brille, die den Augmented Reality Bereich ansprechen soll. Das heißt, sie ist durchsichtig, anders als die ganz normale HD-Brille im Grunde genommen, die Dual-Screen Wrap 1200. Soll diese Augmented Reality Brille einem dann ermöglichen, dass man quasi durchschauen kann durch die Brille ganz normal durch. Allerdings auch einen kleinen Monitor vor sich hat und dieser Monitor blendet einem dann eben diese Augmented Reality Effekte einfach ein, also bestimmte beim Stadtrundgang zum Beispiel in Köln werden dann bestimmte alte Gebäude einfach eingeblendet in die Sicht, wenn man auf einen bestimmten Platz schaut. Das wird dann mit Hilfe von GPS und so weiter gemacht. Das ist eine tolle Sache. Das Ganze ist noch nicht ganz so ausgereift. Das heißt, da gibt es noch keine Preise und es gibt auch noch kein Veröffentlichungsdatum und es ist ein bisschen noch etwas klobig und etwas groß geraten. Trotzdem kann man sich das Ganze anschauen. Das ist hochinteressant, wie ich finde. Diese Augmented Reality, weil ich das eher kenne von richtig großen, klobigen Geräten, die man rumschleppen muss, so ja, Digitalkameras vor 10 Jahren ungefähr, um dann so Augmented Reality Sachen zu sehen und das mal in vernünftig in eine ja, Sonnenbrille einzubauen, das macht doch durchaus Sinn. Ist noch etwas in der ja, Beta-Phase, würde ich mal sagen. Allerdings, wenn das dann rauskommt und eine schöne, flache, stylische Brille ist, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, das dann auch zu besorgen. Gerade auch, weil man dann sicherlich auch noch weitere Interfaces dort hineinbauen kann. So kann ich zum Beispiel dann bestimmt meinen MP3-Player auch irgendwie dann anschließen und es wird bestimmt MP3-Player geben, die dann ihr Display quasi auf meine Sonnenbrille legen, so dass ich das meinen MP3-Player dann einfach aus der Hosentasche heraus steuern muss, ohne den rauszunehmen, was natürlich Sinn macht, wenn ich jetzt zum Beispiel im Regen irgendwie durch die Gegend jogge oder was weiß der Geier und meinen MP3-Player dann nicht rausnehmen möchte, um auf das Display zu schauen. Oder falls ich einen Anruf bekomme oder sowas. Möglicherweise könnte das dann sogar noch geiler ausgebaut werden. Es gibt ja immer auf der Cebit auch immer neue interessante Ideen, wo dann ja zum Beispiel auch gezeigt worden ist, dass man mit Hilfe von Augenbewegungen einen Computer steuern kann. Wenn man das noch miteinander verbindet, könnte ich mir was Hochinteressantes drin vorstellen, dass man im Grunde genommen sich das Display, Bedienungsfeld sparen kann, also mit dem Finger sparen kann und einfach mit Hilfe dieser Brille einfach und den Augenbewegungen das Gerät steuert, einen MP3-Player oder auch ein Handy, was sicherlich hochinteressant ist. Dann gibt es noch was Hochinteressantes, was ich bei Trackstore gesehen habe. Und zwar ist das eine eierlegende Wollmilchsau, will ich es mal bezeichnen, nämlich ein Bluetooth Multispeaker 4-in-1. Das ist so ein kleines Gerät, was im Grunde genommen jeder eigentlich gebrauchen könnte. Nämlich ist gleichzeitig ein Bluetooth-Headset. Also ihr könnt damit euer Handy einfach anschließen und dann eine Freisprechanrichtung benutzen. Im Auto macht das vor allen Dingen Sinn. Es ist gleichzeitig auch ein Bluetooth-Lautsprecher-Set. Das heißt, ihr könnt gleichzeitig auch Stereo-Sound über Bluetooth euch abspielen, auch eure Lieblingssongs oder sowas abspielen lassen. Es hat eine Taschenlampe eingebaut. Dazu muss allerdings einer der Lautsprecher dran glauben, das heißt, ihr habt dann nur noch Monosound, es kommt also nur auch aus einem Lautsprecher Musik heraus, also man kann da mit wenigen Handgriffen kann man diese Lautsprecherversion in eine Taschenlampenversion ummodeln, die mit LED natürlich betrieben ist, diese Taschenlampe, und dann kann der interne Akku auch noch dazu verwendet werden, um zum Beispiel Smartphones, Handys oder eben auch andere Geräte, die über USB aufgeladen werden, dann aufzuladen. Das heißt, das ist so der perfekte Begleiter für unterwegs, wenn man zum Beispiel gerade mit dem Fahrrad unterwegs ist. Dazu gibt es auch im Zubehör, ist da mit dabei ein Halter eine Halterung für das Lenkrad am Fahrrad. Und man kann dann ganz einfach auch Musik über die Stereoboxen abspielen lassen, kann sein Handy, also über das Handy vielleicht auch noch, kann dann gleichzeitig, wenn ein Anruf kommt, einfach sagen, ja, okay, ich nehme den Anruf an und kann dann gleichzeitig, ohne dass man vom Fahrrad absteigen muss, einfach weiter labern im Grunde genommen. Und dann, falls man dann zu lange gelabert hat und der Handy-Akku dann leer ist, kann man ganz einfach über das Teil das Handy auch anschließen und dann aufladen. Also eine wunderbare Sache. Und falls man dann so lange gelabert hat, dass man und so lange viel erzählt hat, dass man jetzt gerade sich verfahren hat oder irgendwann mal abends, spät abends unterwegs ist mit dem Fahrrad, dann kann man auch ganz einfach mit wenigen Handgriffen eine LED-Taschenlampe aus dem Gerät bauen und dank der Halterung kann man das dann sicherlich auch wunderbar als Fahrradlampe benutzen. Also eine sehr, sehr praktische Sache, wie ich finde, dieses kleine Multi-Speaker 4-in-1-Set von Trackstore. Dann auch wieder eine sehr, sehr praktische Sache, wie ich finde, faul sind unter uns, wollen wir mal so sagen, nämlich ein Fensterputzroboter. Neben dem Staubsaugroboter, neben dem Wischroboter haben wir jetzt auch noch einen Fensterputzroboter. Ihr habt richtig gehört. Das Teil klebt quasi mit Hilfe von Magneten an einer Scheibe und putzt diese Stück für Stück eben ab. Das dauert halt was länger, als wenn man es normalerweise machen würde. Allerdings dafür macht es halt eben der Roboter und man kann den einfach so machen lassen. Und geeignet ist das Gerät nicht nur für innen, sondern auch für außen. Es macht natürlich auch Sinn, gerade für die Leute, die vielleicht im Hochhaus wohnen und dann etwas nicht schwindelfrei sind, so einen Roboter dann eventuell auch zum Einsatz kommen zu lassen, um halt die Fenster zu putzen. Dann muss man das nicht selber machen. Und der Roboter soll ungefähr 90 Minuten durchhalten können mit einer Akkuladung, muss also auch aufgeladen werden. Und es werden natürlich keine Elektromagneten verwendet, weil stellt euch mal vor, ihr seid im 90. Stock von irgendeinem Hochhaus oder sowas und putzt dort die Scheiben und irgendwann ist der Akku leer. Dann würde das Teil, wenn das von außen putzt, runterfliegen und das würde ja dann vielleicht eventuell nicht nur kaputt gehen, sondern, also mit Sicherheit kaputt gehen, sondern eventuell auch schmerzhaft sein für jemanden, der dann unten gerade steht. Aus diesem Grund werden natürlich analoge Magneten, gibt es sowas überhaupt? Also normale Magneten werden benutzt, keine Elektromagneten, um das Gerät zu betreiben. Der ganze Spaß ist natürlich gar nicht so billig, aber für den Faulen unter uns, dem kostet die Faulheit eben ordentlich 429 Euro, was natürlich ja doch schon recht happig ist, würde ich mal sagen. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein paar so Nachahmerprodukte, die dann etwas, ja, vielleicht etwas billiger hergestellt sind und dann auch günstiger im Anschaffungswiderstand sind. Dann auch wieder hochinteressant, ein Fernseher mit Touchscreen-Eingabe. Der Pentouch LG PZ805 nennt sich das Gerät. Das ist quasi ein 60 Zoll Plasma-Fernseher, der eine Stiftunterstützung bietet. Also ihr könnt ganz einfach mit dem mitgelieferten Stift eben auf dem Fernseher rumzeichnen. Das Ganze funktioniert mit Leuchtstiften. Das heißt, muss natürlich eine spezielle Technologie sein. Es kann nicht die Technologie sein, die wir in unserem Smartphone oder in unseren Tablets haben, weil wir ja hier ein Fernsehgerät haben mit Plasma. Das heißt, es ist eine etwas andere Technologie, die da verwendet wird, mit sogenannten Leuchtstiften. Also das heißt, vorne, wenn ihr mal richtig hinschaut auf den Stift, der leuchtet so ein wenig und damit wird dann halt die Stifteingabe gemacht. Die klappt relativ gut, jedenfalls in den Videos, die ich davon gesehen habe, soll das relativ gut klappen. Natürlich ist das so eine Sache, der Fernseher selber kommt nicht mit irgendwelchen Applikationen daher, die auf dem Fernseher selber laufen, um eben diese Stifteingabe zu benutzen. Allerdings kann der Fernseher natürlich mit einem Computer angeschlossen werden, mit einem Notebook und einem Netbook angeschlossen werden und dann kann mit der dazugehörigen Software auch experimentiert werden, Bilder gemalt werden zum Beispiel. Es können aber auch Webbrowser aufgerufen werden und weitere Dinge. Der Nachteil ist halt eben, man muss einen normalen PC oder einen Home Media Center oder sowas haben, um eben das Ganze betreiben zu können. Ich sehe da auch nicht so viel Sinn drin, auch selbst wenn ich jetzt im Bildungsbereich denke, da hat man ja meistens eher Beamer anstatt große Fernseher im Grunde genommen. Vielleicht macht es Sinn für den einen oder anderen Ausbildungsbereich, wenn eben der Lehrer vorne anhand der Software auf einem großen 60 Zoll Plasmafernseher dann mal irgendwas zeichnet oder irgendwas vorgibt, was irgendwie gemacht werden soll. Da macht es vielleicht Sinn, aber sonst so für die Privatperson sehe ich da jetzt im Grunde genommen eher Nachteile, eben dadurch, dass halt noch ein PC nebenbei laufen sollte. Es macht eher Sinn, das habe ich auf der IFA ja auch schon erlebt, beziehungsweise auf der diesjährigen IFA war es ja auch deutlich zu sehen, dass eben Web-Apps und Applikationen auf dem Fernseher immer mehr im Trend sind. Da macht es eigentlich eher Sinn, dass man diesen Fernseher verheiratet eben mit diesen Web-Apps oder mit diesen Applikationen, die eben auf dem Fernseher laufen. Dann würde es Sinn machen, sich den Fernseher vielleicht anzuschaffen für die Leute, die dann ja einen großen Touchscreen im Grunde genommen haben möchten, einen Touchscreen-Fernseher haben möchten. Ansonsten, ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Entwicklung, was das angeht. Und vor allen Dingen hat die IFA 2011 ja wieder einmal gezeigt, dass die Tablets auf dem Vormarsch sind. Allerdings, dass die Tablets nicht alles sind, dank eben solcher Erfindungen wie zum Beispiel die so einem Fernseher, aber auch Erfindungen wie eben diese Bluetooth-Multispeaker-Sache, die sicherlich auch in unseren Alltag relativ schnell reinfinden können, weil sie ja auch nicht gerade allzu teuer sind. Oder auch so kleine Erfindungen wie zum Beispiel diese Brille, die ich wunderbar finde, die ja auch relativ billig ist im Vergleich zu den ja teureren Modellen, die es heutzutage schon auf dem Markt gibt und die dann auch erschwinglich werden für einen kleinen Preis, einfach mal die Sache mal mitzunehmen und auszuprobieren und zu gucken, wie das Ganze dann funktioniert. Ja, das dazu. Und die IFA 2011 ist ja jetzt schon quasi beendet. Insgesamt muss ich ganz ehrlich sagen, ja, nicht ganz enttäuscht war ich da nicht, sondern ich war eigentlich schon vorbereitet von den letzten IFAs, dass da eher irgendwie was Maureres bei rauskommt, also nur noch Tablet-PCs und vielleicht nur noch Smartphones, also so als Ersatz für den Mobile World Congress da irgendwie nur Werbung gemacht wird. Das war in diesem Jahr erstaunlicherweise nicht so, sondern es gab auch wieder 3D-Fernseher, es gab wieder in der Fernsehgeschichte, in der Fernsehentwicklung doch noch einiges zu sehen. Es gab auch in der ganz normalen Haushaltselektronik, würde ich mal sagen, Bügeleisen mit Dampfstation, mit automatischem Ein-Klick-Rastfunktion, wo dann auch jeder Mann, betone ich jetzt mal, auch bügeln lernen kann, ohne dass er da großartig was falsch machen kann. Und halt solche Sachen wurden da auch vorgestellt. Also dann doch insgesamt ein etwas gemischteres Fazit, was ich da ziehen möchte. Einerseits war ich so ein bisschen was enttäuscht, dass da doch relativ viel doch nur auf Tablets und Smartphones eingegangen worden sind. Andererseits war ich dann teilweise auch überrascht, dass es dort auch einige Entwicklungen in andere Richtungen gibt. Was mir ein bisschen gefehlt hat, sind halt PC-Entwicklungen. Da hat mir was gefehlt. Da gab es relativ wenig Neuigkeiten zu und relativ wenig Interessantes, würde ich mal sagen. Vielleicht sehen wir ja da auf der CeBIT oder auf anderen Messen vielleicht dann in Zukunft mehr.
Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational.
Ja, von dieser Technikwelt wollen wir uns wieder einmal in Richtung Netzpolitik wagen. Es geht nämlich um Verwertungsrechte bzw. Leistungsschutzrechte, die jetzt von 50 auf 70 Jahre verlängert werden sollen in der EU. Da stellt sich natürlich erst einmal die Frage, was sind überhaupt Leistungsschutzrechte? Das kann man am besten im Musikbereich erklären. Das ist im Grunde genommen, sind das die Rechte, die nicht dem Urheber gegeben werden, zunächst einmal, sondern das sind Rechte, die im Grunde genommen einen erweiterten Schutz für das Abspielen zum Beispiel von Musik im öffentlichen Raum darstellen oder zum Beispiel auch Auftritte im öffentlichen Raum. Stellt euch mal auf dem Volksfest vor, dass ihr im Grunde genommen dort einfach Musik abspielen könnt von einem bestimmten Interpreten oder auch eine Band einfach als Coverband auftreten kann und dann bekannte Songs einfach von Leuten abspielen kann. Dazu musste ja bisher im Grunde genommen eine Gebühr abgezahlt werden an die GEMA, an eine sogenannte Leistungsschutzrechtsgebühr im Grunde genommen, die die GEMA eingetrieben hat und dann den Verwertern meistens, weil eben dieses Leistungsschutzrecht ja ursprünglich den Urhebern auch gehört. Allerdings, die treten das ja meistens direkt mit der ersten Sekunde, wo sie das veröffentlichen oder an ein Musiklabel geben, an das Musiklabel ab. Und bisher liegt eben das Leistungsschutzrecht bei 50 Jahren, sprich etwa so Songs wie zum Beispiel Elvis Presleys Love Me Tender oder auch Aufnahmen von Love Me Do von den Beatles wären mit dem nächsten Jahr gemeinfrei abspielbar einfach gewesen. Was heißt jetzt nun gemeinfrei? Gemeinfrei würde jetzt nun heißen, dass man in Zukunft auch ohne, dass man der GEMA jetzt Geld zahlen müsste, auf einem Volksfest zum Beispiel dieses Musikstück oder Musikstücke, die eben älter sind oder Aufnahmen, die älter sind als 50 Jahre, abgespielt werden können oder man sie abspielen lassen kann. Aber auch Datenträger, die zum Beispiel 50 Jahre alt sind, eine Platte oder sowas, die ich noch habe, die 50 Jahre alt ist oder sowas, die dürfte ich dann auch einfach kopieren, ohne dass ich mich irgendwie strafbar mache. Und man darf auch eben 50 Jahre alte Aufnahmen, zum Beispiel von Konzerten und so weiter, die darf man auch einfach ganz, ganz, ganz einfach von Festen oder auf Festen oder auf Partys vorstellen und dann auch abspielen, ohne dass man irgendwie welche Gebühren bezahlen müsste. Das ist halt der Vorteil von dem Ganzen. Und um euch mal so, für die Leute, die die Songs nichts sagen, habe ich mal ein paar Songs hier vorbereitet. Zum Beispiel das Love Me Do von den Beatles. Ich glaube, spätestens jetzt müssten alle Leute erkennen, was das ist. Also das hier stammt von 1962, soweit ich weiß. Das heißt, die erste Aufnahme von 1962, die wäre dann eben auch ab nächstem Jahr gemeinfrei. Das heißt, man könnte sie einfach so abspielen. Aber man könnte auch als Band selber, wenn man so eine kleine Band hat, auftreten auf so einem Volksfest und das einfach nachspielen, ohne dass man irgendwelche Gebühren entrichten müsste. Das gleiche gilt auch, das gilt bereits jetzt schon für den Titel zum Beispiel Love Me Tender, die ersten Version, die 1961 rauskam, von Elvis Presley.
Love me tender, love me sweet.
Das Interessante, das, was ich euch auch erzählen kann, ist, dass dieses Leistungsschutzrecht immer gilt im Grunde genommen. Das heißt auch für Songs, zum Beispiel Weihnachtslieder oder auch Alle meine Entchen oder was der Geier, was die sowieso schon gemeinfrei sind vom Urheberrecht gesehen, die haben immer noch ein Leistungsschutzrecht. Das heißt, kommt das auf eine CD raus, zum Beispiel dieses Alle meine Entchen gesungen vom Chor so und sowas oder keine Ahnung was, dann gilt immer noch das Leistungsschutzrecht. Das heißt, man darf von diesem Datenträger keine Kopie erstellen. Es sei denn, kommen ein paar Ausnahmen natürlich hinzu, Privatkopie und so weiter und so fort. Man darf das nicht abspielen auf einem Volksfest, außer man entrichtet der GEMA dann Gebühren für dieses Leistungs, für diesen Leistungsschutz im Grunde genommen. Das ist eben das, was dieses Leistungsschutzrecht so besonders macht. Das Leistungsschutzrecht läuft eben bisher nur 50 Jahre weltweit, auch weltweit sage ich schon, EU-weit. Und das soll jetzt geändert werden auf 70 Jahre. Und da frage ich mich ganz, ganz ehrlich, wenn ich solche alten Tonbandaufnahmen überhaupt auch habe, die 50 Jahre alt sind und noch überhaupt noch abspielbar sind, warum kann ich die nicht behalten und kann die dann einfach abspielen? Oder warum soll ich auf einem Volksfest nicht einen 50 Jahre alten Titel einfach auch mal nachspielen dürfen, ohne dass ich da Gebühren für entrichten muss? Also das ist natürlich ganz klar gepusht wieder von der sogenannten Content-Mafia, so nenne ich sie ja liebevoll, also den Verwertern, im Grunde genommen den großen Musikindustriellen, die dann versuchen, eben dadurch noch mehr Kohle abzuscheffeln. Und ich finde das eigentlich ein bisschen ungerecht. Und ungerechter finde ich es noch, oder blöder finde ich es noch, dass die EU das eigentlich schon 2005 quasi beschlossen hat. Dann gab es halt im Rat, im EU-Rat, doch noch ein bisschen was Widerstand dagegen. Jetzt ist aber auch der Widerstand gebrochen und so kann man relativ sicher davon ausgehen, dass bis zum Ende des Jahres das ganze Leistungsschutzrecht auf 70 Jahre erhöht wird. Eigentlich müssten wir dagegen protestieren, weil das, das ist eigentlich eine Innovationsbremse im Grunde genommen. Gerade auch so kleinere, ich stelle mir das so vor, kleinere Bands, die dann jetzt versuchen, einen bekannten Titel zu spielen, die müssten dann jetzt nicht extra was bezahlen dafür, sondern könnten das einfach machen, können sich vorstellen, haben dann die Möglichkeit zum Aufstieg, können vielleicht selber irgendwann mal berühmt werden. Natürlich nicht mit diesem Song, aber das kann natürlich ein erster Schritt sein, um etwas Großartiges zu schaffen, um eine großartige Band nach vorne zu pushen. Und das so ein bisschen zu behindern, das halte ich für Blödsinn. Vor allen Dingen, weil man ja auch sehen muss, das Leistungsschutzrecht läuft 50 Jahre, das Urheberrecht allerdings auf diesen Song zum Beispiel, das verfällt ja nicht, sondern das ist ja noch länger, das läuft ja 70 Jahre nach dem Tod des Autors noch weiter. Das heißt, der Song kann jetzt schon 50 Jahre sein, wenn der Autor erst nach 50 Jahren stirbt oder sowas, dann das Urheberrecht verfällt erst 70 Jahre, nachdem er gestorben ist. Das wäre dann, lasst mich kurz rechnen, 50 und 70 macht 120 Jahre, nachdem der Originalsong irgendwie aufgenommen wurde. Na gut, das ist eigentlich unrealistisch, aber in der Theorie, erst dann würde das Urheberrecht verfallen, was natürlich auch eine sehr, sehr lange Zeit ist für so einen Song. Aber man muss also ganz klar sehen, dass eben dieses Leistungsschutzrecht im Grunde genommen alles das, was das Urheberrecht nicht abdeckt, mit abdeckt. Dazu gehören halt eben diese Tonträgeraufnahmen von Konzerten und so weiter und so fort, die dann eben gemeinfrei würden, nach 50 Jahren. Das soll jetzt angehoben werden auf 70 Jahre. Ich halte das für kompletten Blödsinn, kompletten Unfug, das so zu machen, und würde da doch aufrufen, die Leute sich da mal kundzutun. Ich werde die Links natürlich dranhängen, einmal zu einem sehr, sehr netten Artikel von netzpolitik.org. Dort ist auch ein PDF verlinkt, was nochmal alles ganz genau erklärt, noch genauer erklärt als das, was ich jetzt hier gebracht habe, und vor allen Dingen das dann auch noch ganz, ganz genau erklärt, was eben dieses Leistungsschutzrecht ist und warum es eigentlich blöd ist, dass man es jetzt verlängert und warum das jetzt alles so bekloppt ist. Gut, noch ein weiteres Aufregerthema zum Schluss, ganz zum Schluss, eine neue Neuigkeit reingekommen gerade, deshalb habe ich ein bisschen was rumgeklickt. Apple versus Samsung. Der Streit geht in die nächste Runde. Samsung hat sich ja gewehrt gegen das Verkaufsverbot, das jetzt auch seit kurzem das Galaxy Tab 10.1 betrifft. Also Apple hat in Düsseldorf einen Erfolg erzielt und es wurde bestätigt, dass eben das Galaxy Tab 10.1 in Deutschland nicht verkauft werden darf, weil das Design, also nicht das Design der Software oder sowas, sondern das äußerliche Erscheinungsbild im Grunde genommen des Gerätes dem Apple-Gerät zu ähnlich sieht. Ihr erinnert euch vielleicht, Samsung hat mit ins Feld eingeführt, dass eben Tablets im Grunde genommen, das Design des Tablets eigentlich nicht von Apple stammt, sondern auch schon im Film zum Beispiel Space Odyssey 2001 bereits aufgenommen wurde und dort auch schon gezeigt wurde und Apple das von da abgekupfert hat und deshalb darf Samsung das auch. Dem ist das Gericht im Grunde genommen nicht gefolgt, obwohl ja dann auch gleichzeitig auch bekannt wurde, dass Apple getrickst hat bei dem Beweismaterial, was Apple vorgelegt hat, war nämlich halt vieles gefotoshoppt. Es wurde teilweise Screenshots so geändert von den Samsung-Geräten, damit die gleich aussehen wie die Apple-Geräte. Und das ist natürlich doch schon, finde ich zumindest, es wert, dass das gerügt wird im Gericht und ich glaube, das wurde nicht so richtig gerügt und das würde ich mal sagen, das ist ja schon lächerlich. Allgemein finde ich das sowieso komplett lächerlich, weil es bei den Geräten sich um komplett unterschiedliche Geräte handelt. Natürlich beide für den Tabletmarkt gedacht, aber beide mit komplett unterschiedlichen Betriebssystemen. Das eine viel, viel billiger als das andere. Muss man so ganz deutlich sagen, also oder günstiger als das andere. Das eine, eine offene Plattform im Grunde genommen mit Android, also so offen, wie es nur möglich ist, viel offen, also im Gegensatz zum iOS, eine offene Plattform. Und natürlich zielt dann auch darauf, dass auch eine etwas weitere Benutzerklientel angesprochen wird, was ja bei dem Apple iPad nicht so ist. Da werden ja, sage ich mal, Technik-Gurus oder IT-Ninjas oder Hacker werden damit nicht so sehr angesprochen, weil sie ja in so einem geschlossenen Ökosystem im Grunde genommen sind. Für die ist das iPad auch nicht so interessant, weil man halt eben nicht eigene Programme drauf spielen kann. Jedenfalls nicht so einfach und man eher beschränkt ist. Und das wurde nicht berücksichtigt und viele, viele andere Sachen wurden nicht berücksichtigt. Und dass das Design jetzt so sich so ein bisschen ähnlich aussehen soll, ja, was soll man da machen? Dann wird man in Zukunft eben auch keine Telefone verkaufen können oder keine Smartphones mehr verkaufen können, weil die ja alle so aussehen wie Apples iPhone oder was, weil sie alle einen Touchscreen haben und einen Homebutton oder so. Also das kann ja auch nicht angehen. Und da bin ich ganz, ganz ehrlich auf Samsungs Meinung oder Samsungs Meinung auf Samsungs Seite im Grunde genommen, dass das im Grunde genommen Blödsinn ist, sich mit solchen Spirenzchen da auseinanderzunehmen. Und dann muss man natürlich das Ganze auch noch vor dem Hintergrund betrachten, dass jetzt auch Patent War im Grunde genommen ausgebrochen ist. Samsung versus Apple, Apple versus Google, Google versus Google versus Apple und so weiter und so fort. Das ist ja kaum zu glauben. Dann kommen ja auch solche Firmen wie Oracle auf die Idee, dann jetzt Google zu verklagen wegen einer Java-Benutzung Darwin war das von OS 10, das OS, der Kernel. Auf jeden Fall hochinteressant, wie das dann aussehen wird. Ich habe so das Gefühl, dass jetzt so ein Zerfleischungsprozess stattgefunden hat zwischen diesen Mobilfunkanbietern, weil sie halt gemerkt haben, jetzt nicht nur im Tabletmarkt, sondern im mobilen, im Smartphone-Markt gibt es halt sehr, sehr viel großen Markt, den man erobern kann. Und jeder will natürlich ein großes Stück von dem Kuchen haben. Und die zerfleischen sich jetzt gegenseitig, anstatt mit Innovationen zu geizen oder mit Innovationen den anderen irgendwie auszustechen, machen sie das vor Gericht und das halte ich für eine wirklich sehr, sehr üble Sache. Und auf so ein Niveau sollte man sich eigentlich nicht herablassen, sondern man sollte das Ganze eben über Innovation, über Technik führen, den Streit, und nicht eben über so eine Sache. Dann kommen wir zu einer, ja, auch noch kleineren News, die mir auch wieder gerade reingetrudelt ist, nämlich die neueste Android-Version, die jetzt also nach dem Ice Cream Sandwich rauskommen soll, also die Version 4.0 Ice Cream Sandwich. Die nächste Version soll Jelly Bean heißen. Wie die auf diesen Namen gekommen sind, das weiß ich auch nicht, aber die scheinen auch eben dieses ABC-Verfahren, was Ubuntu ja auch benutzt bei diesen Codenamen, eben, Ubuntu hat ja mit, glaube ich, zum Beispiel Hardy Heron und danach ging es weiter mit irgendwas mit I, wieder vergessen. Und dann J und dann kommt K und so weiter und so fort. Und Android macht das halt auch. Also nach Ice Cream Sandwich kommt halt eben der Buchstabe J, also Jelly Bean. Und das soll halt eben die neue Android-Version werden. Also ich habe von Android 4.0, also diesem Ice Cream Sandwich, noch nicht so viel gesehen. Das Einzige, was ich gehört habe, ist, es soll eine Vereinigung sein eben von dem Android Honeycomb 2.3 und dem dem Ice Cream Sandwich, na, auf jeden Fall Android 3.0 und Android 2.3 sollen da vereinigt werden. Android 2.0 und Android 3 oder Android 3X, ja, bekannt aus dem Tablet-PC-Markt, und Android 2.3 eben bekannt aus dem Smartphone-Markt. Das soll eben vereinigt werden mit der Android-Version 4.0 und dann soll es eben nur eine Android-Version für eben beide Plattformen geben. Und das macht es natürlich für Entwickler dann auch ein bisschen was einfacher, dann ganz klare Strukturen zu haben und dann für ganz klare Strukturen entwickeln zu können. Ja, das ist im Grunde genommen schon gewesen, was ich für diese TechView-Podcast-Folge für euch vorbereitet habe. Ihr habt so ein bisschen gemerkt, es war weniger Interessanteres, es war weniger Neues dabei. Das heißt, von der IFA einige Sachen, die mir da aufgefallen sind, die mich so interessiert haben, aber auch nicht so der ganz große Knüller, der war auch nicht dabei. Dann jetzt dieses Leistungsschutzrecht, eine wichtige Sache, wie ich finde, sich zumindest darüber zu informieren und vielleicht auch so einen kleinen Protest mal dagegen zu starten, weil im Grunde genommen muss ja das, es hat ja auch irgendwie auch Einwirkungen oder Auswirkungen auf das Urheberrecht teilweise. Trete ich auch schon lange dafür ein, dass das Urheberrecht reformiert wird und dann nicht verlängert wird noch weiter, sondern ein bisschen eher gekürzt wird, um halt mehr Innovationen zu fördern. Und das ist halt ein wichtiges Thema. Deshalb mit diesem Leistungsschutzrecht sollte man sich auch mal ein bisschen befassen und dann eventuell dagegen protestieren, dass dieses dann auch verlängert wird. Und dann ganz zum Schluss eben haben wir uns dann nochmal beschäftigt mit eben dem Samsung und Apple Streit und der Zerfleischung eben dieser Industrie, was ich so ein bisschen schade finde, weil ich so das Gefühl habe, dass das immer mehr in den Computerwelt, in der Technikwelt auftritt, dass eben Firmen sich gegenseitig zerfleischen mit Patenten, mit Softwarepatenten, mit Krieg um Softwarepatente, mit Klagen gegenseitig. Und dass viel weniger halt mit Innovationen, mit Software, mit neuen Hardware irgendwie überzeugt wird, sondern dass die alles so fast immer gleich ist und man versucht irgendwie mit anderen Mitteln sich zu bekämpfen, was ich eine Sache finde, die eigentlich unter der Gürtellinie ist, die unter aller Sau ist, und das sollte man so nicht machen in der Technikwelt. Ja, das war's für diese TechView Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge. Ja, ich hoffe, das Ganze ist synchron. Irgendwie habe ich hier mehrere Pufferüberläufe gehabt, deshalb musste ich was früher aufhören, als ich eigentlich geplant hatte. Aber egal. Nun ja, Leistungsschutzrecht. Leistung muss sich lohnen, ne? Die verdienen sich wieder einen goldenen Reibach, die komische Musikindustrie, dadurch, dass sie halt jetzt alles verlängert, da Geld abzockt und da Geld abzockt. Naja, eben die Content-Mafia. Was soll man da machen?